Ja, das ist mal eine Anmoderation. Ein bisschen Druck. ich beginne auch mit einem Beispiel. Es war vor einigen Jahren, ich saß mit meiner Frau im Auto und das war gleich hier vom Gemeindehaus, also da Pelotistraße, und wir waren irgendwie so im Auto gesessen und waren gerade auf dem Nachhauseweg von irgendeiner Gemeindeveranstaltung. Ich habe keine Ahnung, was es für eine Veranstaltung war, es ist schon lange her. Das Einzige, woran ich mich noch erinnern kann, ist, dass da auf einmal vor unserem Auto so eine Frau vorbeilief. Straße überquert, kannte diese Frau nicht, aber sie schien mir schon attraktiv zu sein. Und warum auch immer, ist, während diese Frau so vorbeilief, mein Kopf irgendwie so mitgewandert. Wow, der wandert auch. Und genau, muss man hier noch oder so? Ah, super. Und naja, meine Frau saß neben mir und sie schaut mich so an und fragt so: Schatz, was machst du da gerade? Und ich dann zu ihr, ich war schon mal so perplex, ich habe dann zu ihr gesagt: Naja, da ist gerade jemand vorbeigelaufen. Und ich habe die Person halt angeschaut. Das hat sie nicht so überzeugt. Ja, und es gibt so Situationen, da sollte man eigentlich einfach die Klappe halten und sich als schuldig bekennen. Gestern habe ich meine Frau gefragt, ob ich das hier so erzählen kann, da hat sie mich ausgelacht. Also mittlerweile kann sie darüber lachen, aber in dem Moment war das ernst. Das ist nicht einfach. Ja, wir befinden uns immer noch in Matthäus Kapitel 5 und wir merken schon, wir sind mittlerweile angekommen bei diesen ganz praktischen Themen und Fragestellungen unseres Alltags, die Jesus auch in der Bergpredigt gnadenlos anspricht. Und ging es letzte Woche eben noch um eine Sache, mit der wir zumindest so auf den ersten Blick normalerweise, ich sag's mal, weniger zu tun haben. Es ging um Mord. Ja? Kommen wir heute zu eben diesem Thema, von dem, denke ich, die meisten von uns so ein bisschen näher stehen, einfach weil wir es um uns herum immer wieder mitbekommen oder aber auch selbst damit zu kämpfen haben. Es geht, wie schon gesagt, um dieses Thema des Ehebruchs. Eigentlich auch, und das war eigentlich meine Intention, auch um das Thema der Ehescheidung, weil Jesus in der Bergpredigt in den 5 Versen, die er drauf verwendet, diese beiden Themen auch gleich hintereinander koppelnd behandelt. Und mein Ziel war für diese Predigt, das eigentlich genauso zu machen, aber ich habe dann gemerkt, ich habe mit Ehebruch angefangen und das war dann so unintensiv irgendwann, dann muss ich das andere weglassen. Ja? Also das heißt, wir werden uns heute mal nur auf diesen Ehebruch auch konzentrieren. Bevor wir uns anschauen, was Jesus dazu zu sagen hat, möchte ich mit euch mal einen Blick darauf werfen, in unsere Zeit, in unser deutsches Volk, wie es da eigentlich so aussieht mit Ehebruch, Fremdgehen, Untreue. Dazu möchte ich euch zeigen eine Studie oder eine Statistik oder wie auch immer man es nennen will. Und zwar stammt die von der Dating-Plattform elitepartner.de, für die ich ausdrücklich nicht werben möchte. Aber die führen die größten repräsentativen Beziehungsstudien eben durch. Und im Jahr 2020 wurden dort die Teilnehmer gefragt, ob sie denn jemals in einer festen Beziehung untreu geworden wären. Das Ergebnis seht ihr hier. Ich weiß jetzt nicht, wie gut man es erkennen kann. Vielleicht. Also ihr seht hier zwei Balken und der linke Balken, das sind im Endeffekt die Frauen und der rechte Balken, das sind die Antworten der Männer. Und 58% der Frauen und 55% der Männer sagen, nee, ich war noch nie untreu. Jetzt kann ich die Zahlen hier selber nicht ganz lesen. Eine sehr kleinere Zahl sagt, nein, aber ich war schon in Versuchung. Dann sagen 12% der Frauen, 17% und 11% der Männer sagen, ja, ich war untreu, einmal. Dann sagen 6%, ja, ich war mehrmals mit der gleichen Person untreu. Und 7% und 10% sagen, ich war mehrmals mit verschiedenen Personen untreu. Wenn man es mal zusammenrechnet, ja, ist es so, dass 27% der Frauen und 31% der Männer mindestens einmal untreu waren. Im Vergleich zum Jahr 2012, da haben die gleiche Studie durchgeführt, da waren die Werte bei 19% der Frauen und 23% der Männer. Also das heißt, die Untreue, sie nimmt zu, auch so in den letzten Jahren, beziehungsweise wie sie die Menschen auch zugeben. Ist irgendwas falsch? Nee, gut. Vielleicht irgendwas falsch zusammengerechnet. Aber man kann sagen, so ein Drittel der Menschen, ne? Ein Drittel der Ehen kam das vor, dass da dann Untreue ist. Und ich denke, sie wird meistens verstanden als eben der Geschlechtsakt mit einer Person, die außerhalb der Ehe ist. Ja, was hat jetzt Jesus zu diesem Thema zu sagen? Wir wollen hineinschauen in Gottes Wort. Und zwar Matthäus Kapitel 5, Vers 27 bis 30. Da sagt Jesus Folgendes. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, um sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Wenn aber dein rechtes Auge dir Anlass zur Sünde gibt, dann reiß es aus und wirf es weg. Und wenn deine rechte Hand dir Anlass zur Sünde gibt, so hau sie ab und wirf sie weg. Denn es ist dir besser, dass eines deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Ich fühle mich in dieser Reihe wie bei täglich grüßt das Murmeltier. Was Jesus hier von sich gibt, ist unglaublich krass, herausfordernd und sehr direkt und weiß nicht, wie ich das sagen soll. Aber wir wollen uns dem stellen. Du sollst nicht Ehe brechen. Jesus ist wieder mittendrin im Zentrum des mosaischen Gesetzes bei den 10 Geboten und er zitiert hier, nachdem es letzte Woche um das 6. Gebot ging, heute das 7. Gebot. Du sollst nicht Ehe brechen. Wie wurde Ehebruch zu alttestamentlichen Zeiten auch in dieser Kultur verstanden? Als Ehebruch bezeichnet man normalerweise sexuelle Beziehungen außerhalb der Ehe, stark auf den Geschlechtsakt an sich bezogen. Wobei man hier auch so ein bisschen unterscheiden muss zwischen Männern und Frauen. Es war so, dass ein Mann eigentlich seine eigene Ehe nicht brechen konnte, denn er war der Mann und das war seine Ehe. Die Ehe brechen konnte in dem Sinne eigentlich nur die Frau, wenn sie mit einem anderen Mann schlief. Trotzdem konnte der Mann zum Ehebrecher werden, nämlich dann, wenn er in eine andere Ehe eindrang und mit einer verheirateten Frau schlief, dann bricht er die Ehe eines anderen Mannes. Okay? Auf Ehebruch stand in Israel die Todesstrafe. Das war damals schon ziemlich ernst. Wenn zwei Menschen in flagranti, ja, also so auf frischer Tat ertappt wurden, dann sollten beide, Mann und Frau, vor die Stadt geführt werden und gesteinigt werden. Wobei hier im Gesetz schon durchaus die Frauen auch in Schutz genommen wurden hinsichtlich dieser Möglichkeit der Vergewaltigung. Dort wurde dann unterschieden, wo das Ganze stattfand. Entweder, wenn es auf dem freien Feld passierte, sage ich mal, wo keine Menschenseele ist und die Frau im Falle einer Vergewaltigung nicht hätte hören können, wurde die Frau nicht gesteinigt, sondern nur der Mann. Wenn es in der Stadt passiert ist, wurden beide gesteinigt, weil man erwartet hätte, dass die Frau laut ruft, wenn sie vergewaltigt worden wäre. Also nur mal so, dass wir das so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, wie es da so die Lage auch im Alten Testament, ob das dann so todesstrafenmäßig angewandt wurde, darüber können wir nur spekulieren, darüber sagt uns die Bibel nicht viel. Es gab auch die Möglichkeit, Versöhnungsopfer dafür zu bringen. Da lesen wir in den Sprüchen davon. Vielleicht noch ein Wort zu den Verhältnissen so hinsichtlich Ehebruch und Ehescheidung zur Zeit Jesu. Israel war ja von den Römern besetzt und damit hat es auch eine kulturelle Vermischung gegeben mit dem römischen, griechischen Denken und dieser Kultur, die es damals eben gab. Und wir können uns die Verhältnisse damals so vorstellen, dass sie wahrscheinlich gar nicht so weit weg sind von dem, was wir heute so um uns herum auch erleben. Fremdgehen, Untreue, Ehebruch, das war da auch an der Tagesordnung. Für die römische Regierung oder für das römische Reich war das in diesen Zeiten auch tatsächlich ein echtes Problem, diese Untreue in den Ehen. Von Kaiser Augustus, also der Kaiser, der zur Zeit von Jesu Geburt auch regiert hat, wissen wir, dass er sogar Gesetzespakete zur staatlichen Sanktionierung von Ehebruch erlassen hat, um dem entgegenzuwirken. Also der hat versucht, Menschen in die Ehe zu treiben, weil er gewusst hat, wenn die nicht mehr verheiratet sind, dann geht unser Staat zugrunde. Aber im Endeffekt war das Ganze auch ein Schuss in den Ofen. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Das ist wie bei den Corona-Maßnahmen. Also kannst du zwar ein Gesetz erlassen, aber ob man sich dann dran hält, ist ja was anderes. Ja, aber er wollte dieser immer lockerer werdenden Moral da tatsächlich entgegenwirken. Fand ich ganz spannend. Soweit also so zur Situation des Ehebruchs in Israel, auch so zur Zeit Jesu. Ja, was sagt jetzt Jesus? Ich lese nochmal vor, Vers 28. Wo beginnt für ihn der Ehebruch? Er sagt, ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, um sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, um sie zu begehren, schon Ehebruch begangen hat in seinem Herzen. Das Erste, was ich hier bemerken möchte, ist, Jesus spricht hier über den Ehebruch des Mannes, nicht der Frau. Ich denke, er meint die Frau auch mit, aber er beschreibt es aus der Perspektive des Mannes. Und das ist schon auch beachtlich, auch in so einer Kultur, wo der Ehebruch wahrscheinlich schon primär der Frau zugeschoben wurde, also die Ehebrecherin. Ne? Für Jesus ist der Mann genauso Ehebrecher wie die Frau. Und er beschreibt es gerade aus der männlichen Perspektive, weil die Männer da wahrscheinlich auch manchmal noch die größeren Probleme damit haben. Was macht jetzt Jesus hier? Jesus macht hier eigentlich das Allergleiche, was er bei seiner ersten Antithese auch gemacht hat. Wir erinnern uns ans letzte Woche, da ging es um Mord. Und was hat Jesus da gemacht? Er hat seine Hörer zurückgeführt an die Wurzeln dieser Tat, an die Wurzeln des Mordes. Er ging vom Mord zurück zu dem Zorn gegen meinen Nächsten, in mein Herz sozusagen hinein. Und das Gleiche macht Jesus jetzt auch hier mit dem Ehebruch. Von der Ehebruch, das was gemeinhin als dieser außereheliche Geschlechtsakt angesehen wurde, der findet schon im Herzen statt. Die Wurzel des Ganzen liegt in uns drin. Und diese Tat oder das alles beginnt im Endeffekt mit dem Blick, mit den Augen, mit dem Sehen. Es ist der Blick auf die Frau oder auch auf den Mann. Es ist nicht irgendein Blick, sondern es ist der Blick, der begleitet ist von Begehren. Dieser Blick, der getrieben ist von diesem Wunsch, vielleicht auch von dieser Sehnsucht, diese Frau oder diesen Mann, die oder den ich da sehe, auch in sexueller Hinsicht für sich haben zu wollen. Und dann eben auch, und ich glaube, das schwingt da immer mit, dieser Entschluss im Herzen, diesen Wunsch während des Anblickens auch in sich weiter reifen zu lassen, dem nachzugehen. Ehebruch in der Definition Jesu ist nicht der Geschlechtsakt, es ist bereits das Ansehen, der begehrliche Blick auf die andere Frau. Die Frage ist jetzt, wie äußert sich dieser begehrliche Blick in unserem Alltag? Und ich glaube, da gibt es sehr verschiedene Ebenen. Der klassische Fall ist sicher der, dass man vielleicht als verheirateter Mann oder auch als verheiratete Frau einer anderen Person begegnet, die man irgendwie attraktiv findet, die auch irgendwas in einem auslöst. Es kann sein, dass es eine Person ist, die einem zum ersten Mal so über den Weg läuft, zum Beispiel in der Fußgängerzone, oder die man vielleicht schon über einen längeren Zeitraum kennengelernt hat, wo eine Bindung entstanden ist und zum Beispiel auf der Arbeit oder auch in der Gemeinde. Ja, und es dann eben dazu kommt, dass sich dieser Blick auf diese Person irgendwann verändert. Dass es nicht nur ein rein freundschaftliches Verhältnis ist, sondern dass da mehr wird, dass da auch ein sexuelles Begehren entsteht. Das ist vielleicht so der klassische Fall. Aber Ich möchte in dieser Predigt auf einen anderen Bereich zu sprechen kommen, von dem ich glaube, dass dieser begehrliche Blick nochmal eine viel größere und entscheidendere Rolle spielt in unserer Zeit. Im Unterschied zur Zeit Jesu leben wir heute in einer hybriden Welt. Es gibt die reale Welt der Dinge, die wir anfassen können, wo wir uns persönlich begegnen können. Und es gibt eben die digitale Welt, in der sich mittlerweile immer größere Teile unseres Lebens auch abspielen, was in der Zukunft auch immer weiter zunehmen wird. Wir werden uns in der Zukunft in einer, vielmehr in der virtuellen Welt wiederfinden, als wir das jetzt so gewohnt sind. Stichwort Metaverse und solche Sachen. Und diese digitale Welt des Internets, ja, sie hat ja unglaublich viele gute, sinnvolle Seiten. Eine sinnvolle Seite ist zum Beispiel efgfestnertor.de. Ja, da kann man einfach draufgehen. Das ist eine tolle Seite im Internet. Was ich persönlich auch total schätze für meine Arbeit, ist diese Online-Plattform Church Tools. Ja, das ist unser Gemeindeorganisationssystem. Ich bin so dankbar dafür, dass wir sowas haben. Und es ist so praktisch. Es ist einfach so gut. Es gibt tausende sinnvolle Dinge, die in dieser digitalen Welt passieren und die wir nutzen können und die einfach nur gut sind. Aber gleichzeitig hat diese digitale Welt eben auch ihre dunklen Seiten. Sie enthält Inhalte, die dazu geschaffen wurden, unsere Augen zu fesseln und unser sexuelles Begehren zu wecken. Durch Texte, durch Bilder, durch Filme. Wovon ich rede, ist Pornografie. Vom einfachen Nacktbild über pornografische Filme, soft oder hart, bis hin zur Darstellung von abartigen Dingen, die ich jetzt nicht aussprechen möchte. Die Palette ist riesig. Und dahinter steht eine ebenso große Industrie, die damit sehr, sehr viel Geld verdient und in der auch viele Menschen ausgebeutet werden. Um so ein Gefühl dafür zu bekommen, welche Verbreitung und welchen Einfluss pornografische Inhalte auf unser Leben haben, hier so ein paar Einblicke. Ihr kennt Google und Google hat einen Dienst, der nennt sich Google Trends. Und damit kann man sich anzeigen lassen, wie oft ein bestimmter Begriff über Google gesucht wird. Man kann dann auch mehrere Begriffe miteinander vergleichen und sich dann das über so eine Zeitachse auch anzeigen lassen, wie oft werden die so angeklickt. Und ich habe das jetzt mal gemacht für drei Begriffe. Erster Begriff Jesus, ja, weil das ist ja das, was uns so wichtig ist als Christen. Zweiter Begriff Fußball. Ja, die Lieblingsbeschäftigung der Deutschen. Dritter Begriff, Porno. Schauen wir uns mal an, was da so rauskommt. Ihr seht jetzt hier einen Graphen. Der Begriff Jesus, grün, die Hoffnung. Der Begriff Fußball hat die Farbe rot und der Begriff Porno hat die Farbe blau. Und ihr seht quasi eine Zeitachse, das ist quasi das letzte Jahr und da wird angezeigt, wie oft wurde dieser Begriff im Endeffekt gesucht, angeklickt, wie auch immer. Und was daraus kommt, wenn man es mal so zusammenrechnet, ja, dieser Begriff Porno, er wird knapp viermal so häufig gesucht wie der Begriff Fußball, obwohl Fußball ja so wichtig ist für uns. Ja. Und 20-mal so häufig wie der Begriff Jesus. Das ist echt traurig, ne? Im internationalen Vergleich liegt Deutschland auf Platz 1, was Pornografie angeht. Es gibt eine Web-Traffic-Analyse, die vor einigen Jahren erstellt wurde. Und daraus ging hervor, dass 12,5% aller Internetsuchanfragen in Deutschland pornografischer Natur sind. Jede achte Website, die in Deutschland aufgerufen wird, hat pornografischen Inhalt. Das gibt uns ein bisschen so einen Eindruck von dieser großen Masse, die das auch einnimmt im Netz. Jetzt könnte man denken, die Welt ist halt böse, ne? Und das Internet ist auch böse, hat auch seine Schmuddelecken und so, ja. Aber wir Christen, wir sind ja zum Glück Christen. Wir haben da kein Problem, oder? Genau, die Wahrheit ist, dass diese Annahme leider nicht stimmt. Es gibt aus Amerika auch Studien dazu, die das untersucht haben, möchte ich euch auch kurz vorstellen. Eine amerikanische Studie aus dem Jahr 2014, da wurden repräsentativ 1000 Erwachsene befragt, darunter auch knapp 400 Leute, die sich wirklich so als echte Christen bezeichnen. 600, die keine Christen sind. Und dann wurde mal so ein bisschen gegenübergestellt. Wie schaut es so aus? Der Pornografiekonsum. Das Ergebnis seht ihr hier. Zunächst mal für die christlichen Männer. Der Pornografiekonsum gibt es 4 Kategorien. Mindestens täglich, mindestens monatlich, wenige Male im Jahr oder nie. Und was man hier feststellt ist, naja, also Christen schauen zumindest nicht weniger pornografische Inhalte als Nichtchristen, zumindest in Amerika. Hier sogar bei dem täglichen sogar mehr, was schon krass ist. Bei den Frauen dagegen ist es ein bisschen anders. Da ist es tatsächlich so, dass es da einen Unterschied gibt zwischen Christinnen und Nichtchristinnen. Aber auch, es ist tatsächlich bei Frauen ein Thema, ja, und das muss man da auch immer dazu sagen, es ist nicht so, nur so, dass es so ein Männerthema ist, ja, sondern das ist auch für Frauen ein Thema. Manchmal besteht auch so der Gedanke, ja, wenn ich mal verheiratet bin, dann hört das ja alles auf. Auch das wurde gegenübergestellt, wie ist das Verhältnis von nicht verheirateten Männern im Konsum zu verheirateten Männern, und das sieht so aus, mindestens täglich, bei verheiratet noch 11%, unverheiratet 22%, und so zieht sich das durch. Ja, es wird weniger, aber es ist auch nicht so, dass die Probleme dann weg sind. Ja, auch das wäre dann ein Trugschluss. Jetzt kann man auch sagen, ja gut, amerikanische Christen, wer weiß, was da so los ist. Ne? Wie ist das mit deutschen Christen? Das ist ja die spannende Frage. Es gibt in Deutschland das Weiße Kreuz. Das ist eine christliche Seelsorgevereinigung, die ja Leute betreuen, die auch in Süchten stecken. Und ich denke fast, es ist die größte Seelsorgevereinigung in Deutschland. Unser Gabriel Kiesling arbeitet mittlerweile auch für die. Und der ehemalige Leiter des Weißen Kreuzes, Rolf Trauernicht, der hat in einem Interview mit dem ERF mal zur Situation in deutschen Gemeinden Folgendes gesagt. Er sagt, wir haben Umfragen in Gemeinden auf Jugendkongressen oder in christlichen Schulklassen durchgeführt. Wir gehen danach davon aus, dass es in unseren Gemeinden circa bei 1/3 der Männer und bei jeder 10. Frau eine Abhängigkeit gibt. Bei Jugendlichen stellen wir fest, dass etwa 20% der etwa 16-jährigen Jungen massiv täglich Pornos schauen und viele von den anderen 16-Jährigen ebenfalls Pornos gesehen haben. Ja, also als ich das erste Mal, also ich habe mich da vor mehreren Jahren auch schon mal mit beschäftigt, als ich das so das erste Mal vernommen habe, das hat, dachte ich so, krass einfach, ne? Also es ist mitten unter uns. Das zeigen uns diese Zahlen auch, deswegen stelle ich sie auch vor. Und der Einfluss der Pornografie ist groß. Die Gründe dafür liegen auch auf der Hand. Neben dem sexuellen Reiz, auf den ja pornografische Inhalte immer abzielen, sind Pornos einfach zu haben. Sie sind oft nur einen Klick entfernt. Du musst ja nicht viel dafür tun. Pornos sind günstig, du musst dafür kein Geld ausgeben. Und das Wichtigste, Pornos sind anonym. Ich kann das zu Hause machen, da wo mich keiner sieht, ohne dass es jemand mitbekommt, wenn ich es einigermaßen clever anstelle. Jetzt kann man natürlich in dem Ganzen sagen, na gut, Pornos, ist das denn jetzt wirklich so schlimm? Also, oder gehört das halt nicht einfach heute so zu unserem Leben halt dazu? Und naja, ich möchte dazu Folgendes sagen. Erstens, Pornos machen süchtig. Nachweisbar. Pornografie wirken nachweislich wie Drogen. Im Gehirn laufen die gleichen Vorgänge ab wie bei Alkohol- und Drogenkonsum mit all den hässlichen Folgen, die das hat. Wer in einer Pornografieabhängigkeit feststeckt, der fühlt sich in der Regel beherrscht und oft auch in einer gewissen Spirale, in der er auch immer häufiger konsumieren muss, auch heftiger konsumieren muss. Das Zweite ist, Pornos sind Beziehungskiller. Denn die Bilder, das, was man sich ansieht, es erzeugt ja auch Fantasien, die sich in unseren Köpfen irgendwo festsetzen, die auch auf unsere realen Beziehungen dann Einfluss haben. Und natürlich, wenn der Partner davon weiß, das ist ganz schwierig, ja, weil er sich da wertlos vielleicht irgendwann vorkommt, zurückgesetzt. Ich verletze die Gefühle meines Partners. Das Vertrauensverhältnis, das, was grundlegend ist, wird hier angegriffen. Und das Dritte ist, Pornos blockieren auch unsere Beziehung zu Gott. Pornografie ist Sünde. Das macht Jesus hier ja klar, wenn er sagt, schon der Blick. Und jede Sünde baut eine Mauer zwischen uns und Gott auf. Und das ist auch, denke ich, das große Problem, wenn man da drin steckt, dass das nicht nur die Beziehung betrifft, sondern man merkt, ich fühle mich weiter weg von Gott. Und man fühlt sich vielleicht auch als Heuchler, weil man immer wieder da reinfällt. Ich würde sagen, die Pornografie, sie ist in unserer Zeit eines der mächtigsten Instrumente des Teufels, mit dem er Menschen in seinen Bann ziehen kann und uns auch von Gott fernhält. Das Schlimme daran ist, dass das eben weitgehend unbemerkt passiert, ohne großes Aufsehen, auch innerhalb unserer Gemeinden. Jetzt geht es mir in dieser Predigt nicht darum, uns nur mit der Realität der Pornografie zu schocken oder irgendwie da zu konfrontieren, sondern die Frage ist ja, wenn man merkt, dass man in Sünde gefangen ist, sei es die Pornografie oder auch was anderes, wie kommt man da wieder raus oder was können da auch Schritte sein? Und dafür ist so eine Predigt natürlich überhaupt viel zu kurz, aber um das angemessen zu beantworten. Aber ich will einfach mal so ein paar Schritte skizzieren, die wichtig sind. Der erste Schritt ist auf jeden Fall, bring Licht ins Dunkel. Pornografie ist bei den meisten Menschen eine Sache, die ganz im Geheimen abläuft, versteckt im Dunkeln. Aber es muss uns klar sein, dass, wenn ich mir Veränderung wünsche, das immer nur möglich sein wird, wenn ich diese Sache ins Licht ziehe und nicht mehr im Dunkeln belasse. Wie mache ich das praktisch? Ich denke, was uns Menschen am meisten hilft, ist, wenn wir uns anderen Menschen mit diesem Problem auch anvertrauen und damit die Sache auch offenlegen. Nicht jedem und überall in der Gemeinde oder was auch immer, aber da, wo ich vertrauensvolle Menschen um mich habe, von denen ich denke, dass sie eine geistliche Reife haben und mir da auch helfen können, sich diesen Menschen auch anzuvertrauen. Dieser Schritt, der ist nicht einfach, der kostet Überwindung, aber es ist auf der anderen Seite auch unheimlich befreiend, wenn man mit seiner Sünde auch nicht mehr alleine dasteht. Und dafür ist ja Gemeinde zum Schluss auch da, sich da zu helfen, wo man selber strauchelt. Der zweite Schritt, kämpfe gegen das Böse. Und an der Stelle möchte ich wieder zurückkommen zu der Bergpredigt, zu dem, was Jesus uns hier sagt. Er sagt, Vers 29, wenn aber dein rechtes Auge dir Anlass zur Sünde gibt, so reiß es aus und wirf es von dir, dann ist es dir besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Das sind tatsächlich sehr drastische Maßnahmen, die Jesus hier fordert. Jesus verwendet hier ein total radikales Bild, wie dieser Kampf gegen diesen begehrlichen Blick aussehen soll. Wenn mein Auge mir Bilder transportiert, die mich zur Sünde verleiten, dann sagt Jesus, reiß dein Auge raus. Und nicht nur das, sondern schmeiß es dann auch noch weg. Ich habe mir in der Vorbereitung so ein bisschen informiert, was es eigentlich bedeutet, wenn man so ein Auge rausnimmt. Ist für mich einer der ekligsten Vorgänge, so ein Vorgang, wo es einem so kalt den Rücken runterläuft, ne? Und es kommt ja auch heute vor, dass Menschen ihr Auge operativ entfernen lassen müssen, weil sie da vielleicht einen Tumor drin haben oder sowas. Und ich habe gelesen, so eine OP, um so ein Auge rauszunehmen, dauert so 2 Stunden. Und das Erste, was der Arzt machen muss, der muss erstmal die Bindehaut vom Augapfel ablösen. Dann wird der Sehnerv gekappt und dann die Augenmuskeln vom Auge abgetrennt. Ja, und dann irgendwann kann man das scheinbar rausnehmen. Das bedeutet für mich, man kann das Auge eigentlich gar nicht so rausnehmen, sondern es ist genauso, wie Jesus das hier beschreibt. Du musst es rausreißen. Weil das hängt ja da drin, das ist fest verbunden mit uns. Und ich will mir nicht vorstellen, wie sich das anfühlt. Es ist eine unglaubliche Vorstellung und ein unglaubliches Bild, was Jesus hier verwendet. Das sensibelste Organ, das wertvollste rausreißen und wegschmeißen. Die Frage, die sich jetzt hier natürlich stellt, wie meint denn das jetzt Jesus? Ist das denn wörtlich gemeint? In der frühen Kirche gab es durchaus Leute, die diese Art von Aussagen von Jesus durchaus auch wörtlich interpretiert und genommen haben. Es gibt einen großen Kirchenvater, Origenes zum Beispiel, nicht 2., 3. Jahrhundert, und von dem wird uns berichtet, wie er als junger Mann eine Katechetenschule aufbauen sollte, wo so interessierte Nichtchristen hinkommen konnten, um quasi auf die Taufe vorbereitet zu werden. Und er hat die geleitet, und zu diesen Treffen kamen natürlich Männlein und Weiblein. Und weil Origenes die Anwesenheit so von weiblichen Schülern als potenzielle Ursache sexueller Versuchung ansah, bestand seine Lösung darin, sich selbst kastrieren zu lassen. Später hat er das aber irgendwie wieder bereut und hat sich einer anderen Bibelauslegung zugewandt, die nicht das auch wortwörtlich genommen hat. Das ist natürlich blöd, wenn man sowas macht, ne? Ich denke tatsächlich nicht, dass Jesus uns hier zur Selbstverstümmelung aufruft, was auch irgendwo konträr wäre dazu, dass wir Menschen mit all unseren Gliedmaßen seine Geschöpfe sind. Aber selbst wenn wir diese Aussage von Jesus hier nicht wörtlich verstehen, sondern eher als ein Bild, so macht das die ganze Sache ja nicht weniger radikal. Der Punkt, oder eigentlich die zwei Punkte, die Jesus hier vermitteln möchte, sind folgende. Der erste Punkt ist: Sünde ist ernst. Sünde ist ernst. Und diese Sachen, von denen Jesus hier spricht, sagt er, das sind die Sachen, für die Menschen in die Hölle geworfen werden. Und der zweite Punkt, den Jesus darauf aufbauend uns, denke ich, vermitteln möchte, ist der: Wenn das Böse vor deiner Tür lauert, wenn du merkst, dass du versucht bist, dann braucht es deine Bereitschaft, radikale Schritte zu gehen, um dem Bösen zu widerstehen, um das Böse wegzuschicken. Schritte, die mir auch richtig wehtun. So wie wenn man sich so ein Auge ausreißt. Obwohl das wahrscheinlich schon ein bisschen krass ist, was Jesus da sagt. Aber es geht um das Leid, das da auch entsteht, wenn man diese Schritte geht. Und letztendlich haben diese Schritte immer dieses eine Ziel, nämlich der Sünde jeglichen Nährboden zu entziehen. Das Auge als das Organ, das mir diese Bilder transportiert, sagt Jesus, nimm das weg. Das muss aber jetzt nicht immer so laufen. Denken wir an Josef. Als er von der Frau des Potiphar angemacht wurde und sie durch Worte und wahrscheinlich auch durch ihr äußeres Erscheinungsbild den Josef dazu bringen wollte, dass er mit ihr schläft, was hat Josef da gemacht? Er hat sie jetzt nicht die Ohren abgeschnitten, er hat sie auch nicht die Augen ausgerissen, aber er ist weggerannt, weggelaufen. Raus aus der Situation. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal mit jemand in einem Gespräch wart und dann auf einmal umgedreht seid und einfach weggerannt seid. Also es ist schon auch ein radikaler Schritt. Es ist nicht so wie ein Auge ausreißen, aber es ist ein radikaler Schritt, den man macht, auch der Person gegenüber. Einfach stehen lassen. Und was Josef da gemacht hat, er ist raus aus dieser Situation. Er hat eine neue Situation geschaffen, in der das Böse seine Sinne nicht mehr erreichen kann. Und in Bezug zur Pornografie kann das ganz viele verschiedene Ausmaße dann annehmen. Es kann sein, dass es notwendig ist, dass ich mein Leben so umkremple, dass ich ein Stück weit ohne Internet lebe, was heute ja ziemlich kompliziert ist und auch ein Verlust für viele. Ja. Es kann auch bedeuten, ein Stück seiner Privatsphäre aufgeben zu müssen, weil man vielleicht für eine Zeit lang jemand anders mit angucken lassen muss, was man sich im Internet so alles anschaut. Also ich will jetzt gar nicht weitergehen und dafür ist die Predigt auch nicht da, aber es gibt viele Wege und auch viele Methoden, die man auch anwenden kann, um ja diesen Stopp zu setzen, um sich dem nicht auszusetzen. Jetzt kann es sein, dass du diese Schritte, wie ich sie jetzt gerade beschrieben habe, schon lange umsetzt. Ja, du hast dich Menschen geöffnet, du hast Licht ins Dunkel gebracht und dann hast du den Kampf aufgenommen. Du hast alle Internetblogger eingestellt, die es gibt. Du hast Menschen deinen Internet-Traffic tracken lassen. Aber irgendwie merkst du, die Realität, die sieht doch immer irgendwie noch düster aus. Und dir kommen all deine Bemühungen, die du so machst, mit diesem Thema fertig zu werden, all deine Kämpfe, die wirken irgendwie so schwach, so kraftlos. Ich glaube, dass das tatsächlich ein Punkt ist, an dem viele stehen. Dass man sehr wohl das Ausmaß erkannt hat, die Schwere und was das mit einem macht und dass man dagegen ankämpfen will, aber ja, dass man sich abstrampelt und irgendwie da nichts vorwärts geht. Ich denke, was der Kampf gegen die Sünde im Allgemeinen bedeutet und auch im Speziellen der Kampf gegen die Pornografie, ist, dass es wirklich ein Kampf ist, nicht gegen Fleisch und Blut, sondern es ist ein Kampf gegen teuflische Mächte. Paulus sagt es mal im Epheser Kapitel 6, Vers 12, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Und insofern sollten wir uns bewusst sein, dass es einfach naiv ist, zu denken, dass man mit menschlicher Bemühung das dann auf einmal irgendwie hinkriegt. Was wir brauchen, ist eine Kraft, die größer ist als der Satan. Und ich denke, die gute Nachricht ist die, dass es diese Kraft gibt, dass es die Kraft der Gnade Gottes gibt. Und die brauchen wir so, so dringend, so, so sehr im Kampf gegen die Sünde. Wir reden ja oft viel von der Gnade Gottes. Wir beschreiben, was sie ist, wie großartig sie ist, wie schön sie ist. Aber im Kampf gegen die Sünde, gegen die Versuchungen des Bösen, da ist die Gnade nicht allein etwas, über das man redet, sondern es ist etwas, was man tatsächlich anwenden kann, anwenden muss, anwenden soll. Denn nur so wird ein Fortschritt sichtbar werden. Und ich denke, es gibt hinsichtlich dieser Gnade, die Gott für uns bereit hat, zwei große Wahrheiten, auch zwei große Kräfte, die wir in diesem Kampf von Gott her für diese Sache einbringen können. Das erste ist die Kraft der Vergebung. Ich möchte euch kurz vorlesen aus Kolosser 2, Vers 13 bis 14. Da sagt Paulus: Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot aufgrund eurer Verfehlungen und wegen eures unbeschnittenen sündigen Wesens. Doch Gott hat uns alle unsere Verfehlungen vergeben. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Paulus beschreibt hier ganz schonungslos, wer wir Menschen sind, unser menschlicher Zustand. Er beschreibt ihn als tot, tot in Sünden, tot in Vergehungen. Aber, und das macht Paulus hier auch deutlich, wir sind Menschen, die lebendig gemacht wurden. Wir sind nicht mehr tot, sondern wir sind der Gnade Gottes begegnet, in Jesus Christus. Und dieser Jesus Christus, der hat sein Leben gelassen, um für all den Mist, den wir tun, zu sterben am Kreuz. Dafür war er da und das hat er gemacht und das gilt. Egal wie tief ich in der Scheiße stecke. Jesus hat bezahlt für jeden lüsternen Blick, für jeden falschen Klick, für jede Minute auf einer perversen Internetseite. Für all das hat Jesus bezahlt, als er am Kreuz von Golgatha starb. Und diese Kraft der Vergebung, die uns in dieser Gnade begegnet, die gilt es für uns, immer wieder neu in Anspruch zu nehmen. Und der Weg, diese Kraft in Anspruch zu nehmen, ist die Buße. Was wir lernen müssen, ist, wenn immer ich hinfalle, wenn immer mein altes sündiges Wesen dazu geführt hat, dass ich ihm nachgebe, dass wir dann aufstehen und in die Gegenwart Gottes treten, zu unserem Vater, dass wir ihm bekennen, was schiefgelaufen ist und dass wir um diese Vergebung bitten und sie in Anspruch nehmen, die bereitsteht für uns, die erkauft worden ist. So wie Johannes das in seinem Brief beschreibt: Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Die Vergebung von Jesus, das ist die Hoffnung, die jedem Menschen, der damit zu kämpfen hat, hilft, da durchzukommen und ihnen hilft, das auch durchzustehen. Und das ist eine Kraft. Das Evangelium ist eine Kraft Gottes. Aber die Vergebung ist nicht die einzige Kraft, nicht der einzige Segen, der in dieser Gnade Gottes steht. Ich möchte nur einen zweiten Vers vorlesen, Römer Kapitel 6, Vers 4. Da schreibt der Paulus: Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Was hier deutlich wird: Der Tod und die Auferstehung Jesu, die Gnade, bedeuten für uns nicht allein, dass die Schuld unserer Sünden bezahlt ist, dass uns vergeben wurde, sondern sein Tod und seine Auferstehung führen letztendlich auch dazu, dass unser Leben umgestaltet werden kann, dass es neu werden kann und neu wird. Die Kraft, die Jesus aus dem Toten auferweckt hat, die ist auch in uns am Werk, um aus uns geistlich toten Menschen lebendige Menschen zu machen. Menschen, die mehr und mehr ihm ähnlich werden. Dafür haben wir den Geist Gottes in uns. Die Gnade Gottes besteht nicht allein darin, dass ich mich von meiner Schuld entlastet bin von meiner Schuld, sondern die besteht auch darin, dass wir von Gott mehr und mehr in die Lage versetzt werden, in einer neuen Art zu denken und zu leben. Und mir ist der Punkt unheimlich wichtig, weil wenn du rein bei dem Punkt stehen bleibst, dass du ein Sünder bist und ein armes Sünderlein bist, dann wirst du keine Fortschritte machen. Aber Jesus hat uns ausgestattet mit dieser Kraft. Und es geht, glaube ich, schon da auch stark um den Glauben, dass Jesus diese Kraft wirklich in uns entfalten kann. Und von daher, wenn wir Buße tun, ist der erste Schritt, dass wir um Vergebung beten. Aber wir dürfen dabei auch nicht stehen bleiben, sondern das zweite Gebet ist: Herr, verändere du mich durch die mächtige Kraft deines Geistes, der in mir lebt. Und wir müssen uns auf diese Kraft Gottes berufen und an sie glauben. Man könnte jetzt noch vieles sagen, aber irgendwann muss man einen Punkt machen. Ich habe schon zu meiner Jugendzeit, als ich hier Jugend geleitet habe, gemerkt, was das für ein Riesenthema ist. Und wir haben das auch mal thematisiert und haben danach auch aufgerufen, dass diejenigen, die da sich in den Fängen finden, dass sie da auch Licht in ihr Leben lassen. Und wir haben damals so eine kleine Gruppe gegründet, die hieß Gentleman's Club. Da haben wir so eine Art Selbsthilfegruppe für dieses Thema. Und das war aus meiner Sicht eine ganz gute Erfahrung. Was ich sagen möchte ist, wenn du jetzt durch das auch angesprochen wurdest, wenn du merkst, das ist was mich betrifft, ja, dann wie immer, lass das nicht so unter den Tisch fallen, sondern geh Schritte, um das ans Licht zu bringen. Und das Angebot steht auch von meiner Seite, wahrscheinlich auch von anderen Leuten, diese als Ansprechpartner da auch zur Verfügung zu stehen und mit dem Ziel, sich auch gemeinsam an dieser Stelle zu helfen, eben weil es eine Sache ist, die verdeckt ist und es muss raus. Dazu möchte ich dich ermutigen. Nächste Woche geht es weiter in der Reihe mit einem nicht weniger spannenden Thema, nämlich das Thema der Feindesliebe. Und ich freue mich schon sehr darauf, dass wir beim Thema der Feindesliebe einen echten Kriminalkommissar als Prediger haben werden mit dem Alexander Debner, und ich bin gespannt auf seine Perspektiven, wie man so mit seinen Feinden umgeht. Von daher, kommt wieder. Amen.